Leonard Cohen hat dieses Lied verfasst. Wussten Sie, dass er aus einer angestammten orthodoxen jüdischen Familie stammt? Interessant, ne? Er wuchs also in den wichtigsten jüdischen Traditionen auf, entwickelte sich zum weltbekannten Sänger und zugegebenerweise auch Lebemann. Auf seinen Tourneen hat er es richtig krachen lassen. Und gleichzeitig war er immer verwurzelt in seiner Herkunft. Ich finde es sehr spannend. Selbst als er in einem buddhistischen Kloster gelebt hat, 5 Jahre lang, hat er den Schabbat gehalten. Und er erzählt diese Geschichte Davids auf seine eigene Art und Weise. Das Spezielle eben, er verwebt sie mit anderen biblischen Figuren und mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Man kommt ihm auf die Spur, wenn man seinen Namen anschaut. Leonard Cohen. Cohen. Und Cohen ist der hebräische Name für Priester. Und so hat er sich gesehen sein Leben lang. Und die Verwurzelung seiner Herkunft strahlt bei ihm aus jedem Knopfloch. In einem seiner späteren Interviews wurde er gefragt, wie er es denn so mit der Religion habe. Und da hat er so getan, als hätte er es überhaupt nicht damit. Und dabei sind fast alle Lieder von ihm so, dass da irgendwas vom Glauben und von seinen jüdischen Traditionen durchkommt. Allerdings immer auch verbunden mit Zweifel, mit Kritischem. Man merkt, er tut sich nicht leicht damit, aber genau das ist Leonard Cohen. Schauen wir uns mal dieses Lied genauer an. I've heard there was a secret chord. Ich habe gehört, da gab es einen geheimen Akkord, den spielte David und der gefiel dem Herrn. Aber du machst dir doch nichts aus Musik, Gott, oder? Und dieser Akkord, der geht so, die Quarte, die Quinte, Moll herunter, Dur herauf. Der verwirrte König komponiert sein Halleluja. Ja, verwirrt ist er tatsächlich. Der Fall mit Bathseba macht ihm zu schaffen. Er weiß nicht mehr ein noch aus. Er komponiert sein Halleluja. Und so beschreibt er das hier. Es geht rund, wenn Sie ein Lied schreiben wollten, ist ja total einfach. Grundton, Subdominante, Dominante, Tonika, so müssen die einzelnen Akkorde aufeinander folgen. Vielleicht können wir das mal vom Keyboard so hören. So Grundton C-Dur und dann F-Dur, G-Dur, C-Dur zurück. Wunderbar, und das Lied ist fertig. Mit diesen 3 Griffen können Sie tatsächlich jedes Lied begleiten. Also wenn Sie ans Gitarrenlernen denken, Sie brauchen nur 3 Akkorde, um de facto fast alle Lieder auf dieser Welt begleiten zu können. Sehr effektiv, kann ich nur empfehlen. So habe ich es auch können. Wenn man dann noch ein bisschen mehr Spannung reinbringen will ins Komponieren, dann nimmt man die Paralleltonart. Das heißt, statt C-Dur, vielleicht kriegen wir das mal, C-Dur, das A-Moll. Und sofort klingt es sehr traurig und melancholisch. Derselbe Akkord, praktisch nur ein bisschen tiefer. Und wenn man dann wieder in C-Dur geht, dann löst sich alles wunderbar auf. So komponiert er also sein Halleluja. Ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie sich ans Komponieren machen wollen, 3 Akkorde, wenn Sie Spannung reinbringen wollen, noch die Mollakkorde dazu. Und jedes Lied klingt einfach klasse. Gehen wir weiter, die 2. Strophe. Dein Glaube war stark, doch du brauchtest Bestätigung. Du sahst sie auf dem Dach baden, ihre Schönheit, und das Mondlicht übermannten dich. Sie band dich an den Küchenstuhl. Sie zerstörte deinen Thron und sie schnitt dein Haar. Und von den Lippen nahm sie dir dein Halleluja. Der Glaube war stark, so wie Cohen aus einer langen Tradition kam von Glauben. Und trotzdem war er Mensch und er sah sie. Und die Bestätigung, wenn er sie haben würde, das hat ihn gereizt, das hat ihn gelockt. Er hat ihm nachgegeben. Die Folge? Sie band dich an einen Küchenstuhl. Und es ist die Erfahrung, die Cohen gemacht hat, die Erfahrung, die jeder glaubende Mensch macht und jeder Mensch, der für etwas steht und Überzeugungen hat. Dann, wenn wir dem nicht treu sind, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, wenn wir Dinge tun, die unserem Selbstbild und auch unserer Berufung zuwiderlaufen, dann werden wir gefangen. Sie band ihn an einen Küchenstuhl. Sie schnitt sein Haar ab. Aus welcher Geschichte stammt es? Wer weiß es? Ja, die Simson-Geschichte, genau. Wir würden heute sagen, er verlor seine Vollmacht. Und so war er nicht mehr in der Lage, ein Halleluja anzustimmen. Es war nicht mehr glaubwürdig. Wie David nun von Gott zum König berufen wurde, zum Begründer einer ewigen Königsdynastie, so sieht Cohen sich auch da mit seiner Herkunft und seinen zweifelnden Lieder als Priester. Und so hat auch jeder von uns eine Berufung. Etwas, wo Gott gedacht hat, das ist dein Ding. Dein Ding. Dazu gehören verschiedene Aspekte. Aber wenn man sich schon mal das überlegt hat, wenn man sowas hat, sein Ding, und dann passiert was, was dagegen spricht, dann wird man unglaubwürdig. Und genau das ist es, was jetzt hier passiert. Gerald Bayroth hat in einer Deutschlandfunksendung 2020 das mal so zusammengefasst, wie Cohen hier Davids Geschichte erzählt. Kunst, Sprache, Macht, Krieg, Frauen, Sex, SM und Machtlosigkeit. Alle diese Dinge kommen vor. Und sie alle haben mit König David zu tun. Also kein Waisenknabe, dieser König. Absolut nicht. Und das macht etwas mit uns, wenn wir gegen unsere Überzeugungen, gegen unsere Ziele, gegen unsere Berufung und Auftrag handeln, dann bekommen wir als allererstes ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen nach jedem Versagen. Dann stellt sich uns die Frage, ob wir käuflich sind. Und wir alle stellen fest, es ist nur eine Frage des Betrages und das, was uns anlockt. Die große Richtung hinter allen unseren Verfehlungen und Fehltritten liegt darin, dass sie uns unsere Würde nehmen. Unsere uns eigene Würde. Dass sie uns letztlich das Rückgrat brechen. Uns erpressbar machen. Und unglaubwürdig. Na, so einer wie du, was will der mir schon erzählen? Als Mensch ohne Würde, als erpressbarer Mensch ohne Rückgrat, da braucht mir niemand ein Halleluja zu verbieten. Da traue ich mich nicht mehr eins zu singen. Da halte ich den Mund da, wo ich reden sollte. Denn ja, wie sollte ich meinem Gott denn vor Augen treten? Wie könnte ich das denn, wenn ich mir selber nicht mehr über den Weg traue? Und so führt jede Verfehlung letztlich zu einer Entfremdung von mir selber und von den anderen Menschen und von Gott. Im Letzten führt uns das in Isolation, Misstrauen und Einsamkeit. Vollmacht, haben früher die Verkündiger gesagt. Vollmacht. Heute sprechen wir von Glaubwürdigkeit. Wir können es aber drehen und wenden, wie wir wollen. Unser gelebtes Leben, unser de facto gelebtes Leben zerstört unsere Glaubwürdigkeit und Vollmacht. Die Folge, wir verstummen. Wir halten den Mund. Wir reden nicht mehr von Gott. Wir schämen uns. Wir verraten so aber erst recht unseren Auftrag, unsere Berufung und unser eigenes Leben. Alles, was wir tun und alles, was wir lassen, soll doch, und das ist unser aller Auftrag, alles, was wir tun und alles, was wir lassen, soll doch nur dem einen dienen, dem Lob des Schöpfers und dem Lob des Erlösers, dem Lobpreis des Allmächtigen. In der Sprache der Liturgie: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ziel und Sinn und Glück unserer Existenz als Schöpfer, als Geschöpfe Gottes, ist die Ehre des Allmächtigen. Sie merken, das, wozu wir alle berufen sind, zerrinnt uns zwischen den Fingern angesichts dessen, wie unser Leben läuft. Und dann kommt die dritte Strophe von Halleluja ins Spiel. Du sagst, ich habe den Namen umsonst benutzt. Dazu muss man sagen, im Judentum darf der Name Gottes nie ausgesprochen werden. Du sagst, ich habe den Namen umsonst benutzt, ich kenne den Namen gar nicht. Aber wenn, was geht dich denn das an? Und jetzt wendet sich in diesem Lied das Blatt. Eine helle Flamme scheint auf in jedem Wort, ganz gleich, welches du gehört hast, das Heilige oder das Gebrochene Halleluja. Eine helle Flamme scheint auf in jedem Halleluja, ganz gleich, ob heilig oder gebrochen. Es macht keinen Unterschied. Und so ist es. Das gebrochene Halleluja, das schließt Fragen, Zweifel, vielleicht sogar Ärger und Hass gegen Gott mit ein. Und alle unsere Zweifel und alle unsere Fehler sind damit rein verpackt. Ja, ein Halleluja, das wirklich ehrlich ist, fällt uns nicht leicht. Gott die Ehre zu geben, fällt uns nicht leicht, weil wir es gar nicht können. Wir haben ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Wir sind nicht glaubwürdig. Für ein solches Leben steht David, für ein solches Leben steht Cohen und für ein solches Leben stehen wir, nicht weniger. Die Frage, die sich also stellt für uns alle, ist: Wie können wir mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir leben, Gott die Ehre geben? Trotzdem die Ehre geben. Trotzdem Gott loben. Trotzdem, obwohl wir nicht mehr von Gott reden können, das tun, woran wir verzagen müssen. Das tun. Wie können wir das tun? Ich denke da an eine Interpretation von Ostern, nach der Jesus nicht statt unserer gestorben ist, sondern wir sind gestorben und auferstanden. Wir und unser Tun und unser Zweifeln und unser Toben gegen Gott, wir sind gestorben. Und wer gestorben ist, dessen Handeln kann man auch nicht mehr als illegitim bezeichnen, oder? Da ist ja nichts. Und deswegen kann auch niemand mehr über unser Leben richten, denn wir sind gestorben. Unser äußeres Leben, so heißt es in einem neutestamentlichen Text, ist beschnitten worden, nackt, ausgezogen, belanglos geworden und mit Christus am Kreuz gestorben. Und dann mit Christus in eine neue Existenz auferstanden. Ich lese mal den Text, der das so interpretiert, aus dem Kolosserbrief vor. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und so, liebe Gemeinde, erweist sich Cowens Analyse einerseits als richtig. Ja, unser Lob geschieht durch die Niederlagen unseres Lebens hindurch, durch Schuld und Gebrochenheit und durch Kälte. Oft ohne Hochgefühl und ohne Lobpreisband und ohne tiefer Zuneigung zu Gott. Aber ein anderes Halleluja haben wir nicht. Denn so sind wir in dieser Welt geworden. Die Frage, wie können wir trotzdem unserer Berufung gemäß leben? Wie David, wie Simson, wie die anderen biblischen Gestalten. Von Christus her. Kreuz und Auferstehung sind die Antwort, so wie wir es gehört haben. Wir sind berufen, dass unser Mund und unser Leben von Gott erzählt. Und jedes richtende Wort gegen dieses Zeugnis, das es in Frage stellt, hängt mit am Kreuz. Deshalb, ja, es gibt kein dreifaches Hip, Hip, Hurra und Halleluja. Es gibt keinen Triumph, sondern ein bleibendes Trotzdem gegen die Wirklichkeit der Welt. Gegen die Wirklichkeit der Welt und gegen die Wirklichkeit unseres eigenen Lebens. Mit Cowen, it's a cold and it's a broken Halleluja. Aber es ist ein Halleluja. Es bleibt ein Halleluja. Und die Legitimation dazu sollen wir uns von niemandem ausreden lassen. Wir haben sie von Christus bekommen. Und so sprechen und leben wir unser gebrochenes Halleluja in dieser Welt. Halten nicht den Mund und hören nicht auf, für Christus zu leben. Denn es bleibt als gebrochenes Halleluja ein Halleluja. Und zwar ein ganz individuelles und eigenes für jeden von uns. Amen.